Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir sind's wieder. Und wer ist wir? Natürlich meine wunderbare Kollegin Annette Friedrich, die Stimme der Vernunft. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Und Liane sitzt mir gegenüber, die Stimme der Intuition. Wir haben heute Sonntagnachmittag, es ist das schönste Wetter und wir nehmen auf. Nur für euch.
Oh. Ja, aber gestern war nicht so schön, da hat es ja geregnet hier ganz viel. Was hast du denn gestern gemacht?
Gearbeitet. Ich habe gestern für den Podcast ganz viel gemacht und habe Hausarbeiten von der Hochschule gelesen.
Ja, ich war wandern.
Das ist auch schön, bei dem Wetter vor allem.
Ja, mit Regenschirm und Regencape und 19,7 Kilometer, hat mein Handy gesagt. Arschmuskelkater im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe es bereut. Heute fühle ich mich wie 100. Okay. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber naja.
Ja, ich war gerade noch beim Yoga, habe es jetzt pünktlich hierher geschafft und bin tiefenentspannt sozusagen, gut durchbewegt und bereit für unsere heutige Folge.
Ja, und wir haben ja so humorvoll gestartet, deswegen können wir doch auch gleich sagen, wenn wir so palabern, was ist denn unser Humor und warum haben wir vielleicht heute etwas Besonderes?
Also laut manchen Leuten habe ich keinen Humor. Das ist nicht. Aber ich würde mal sagen, ich bin schon so der Schwarzhumorige eher, der sarkastische Typ vielleicht oder viel Ironie auch dabei. Das versteht nicht jeder und ich kann auch nicht über jeden Humor von anderen lachen und deshalb bin ich vielleicht auch dann manchmal eben nicht werde vielleicht als unlustig oder so wahrgenommen, aber so ist das manchmal.
Also ich habe ja diese ganz doll Schadenfreude, also ich kann über mich selber lachen, bin ja großartig tollpatschig und findet dann ja natürlich auch toll, wenn andere tollpatschig sind und lacht dann darüber, wenn jemand stolpert, was vielleicht auch nicht immer dem Sinne des Helfens ist. Ja, und Pflege hat ja vielleicht auch einen eigenen Humor. Ich habe sogar ganz frisch aktuell die neue Pflegewissenschaftszeitschrift im Dialog Wissenschaft und Praxis, Ausgabe 0223, in der Hand und gerade noch reingelesen, bevor wir gestartet sind. Da wurden Karikaturen über die Pflege miteinander verglichen in einer Bildanalyse, hochwissenschaftlich von mehreren Forschern. Naja, und was soll ich sagen? Das Fazit ist, dass die Karikaturen schon eher lebensbedrohliche Situationen zeigen und immer eine Diskrepanz zwischen dem Text, der da steht, und dem Bild haben und sehr schwarzer, nicht verständlicher Humor für Außenstehende sind und dass der natürlich nur für unseren Beruf vielleicht humorvoll ist, aber vielleicht für den Normalo auf der Straße nicht wirklich.
Ja, das könnte passieren, das ist so. Ja, und weil ich ja tatsächlich nicht so viel Humor habe, hat sich Liane für die Folge Unterstützung gemacht, weil ich eigentlich aufhören könnte sozusagen. Ich glaube, das Ding können jetzt Liane und unser Gast heute auch alleine machen. Aber ich bleib mal im Hintergrund und guck mal, wie ich mich einklinke. Wir haben nämlich einen Gast, ist das richtig, Liane?
Na, selbstverständlich.
Und ja. Wen haben wir?
Martin Kaiser. Tja, aber wer das ist und warum wir ihn eingeladen haben, das darf er schön selber erzählen. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo ihr zwei. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Und ja, ich habe mir im Vorwiegend natürlich Gedanken gemacht, Mensch, womit steigst du ein? Und ich habe gedacht, ich fange eigentlich mal so beim Urschleim so ein bisschen an. Ja, ich bin 38-jähriger Rostocker Jung, habe im Grunde genommen da meine ganze Jugend und auch Kindheit verbracht und bin eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, seit dem ja gut sechsten Lebensjahr eigentlich mit der Pflege verbunden, beziehungsweise mit der Altenpflege. Warum, erzähle ich gleich. Und ja, wollte aber eigentlich, nachdem die Schullaufbahn beendet war, ursprünglich in die Informatik gehen. Das ist so meine zweite Leidenschaft. Und damals war es aber so, dass man ja relativ schlecht an diese Stellen rangekommen ist. Jeder wollte Informatiker werden, so dass ich mich dann halt umorientieren musste und überlegt habe, Mensch, was willst du denn machen? Und dann hatten wir damals eine gute Bekannte, die gesagt hat, Mensch, du Martin, du bist doch recht sozial und bist ja auch gerne mit Menschen unterwegs. Guck doch mal Krankenpflege, das wäre doch was für dich. Ja, und dann habe ich mich damals einfach mal so als Krankenpfleger oder zur Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger beworben und wurde dann tatsächlich auch zwischen 2000 Menschen oder Jungbewerbern ausgewählt auf 32 Stellen und habe eine davon. Ja, ja, genau. Und hatte dann das Vergnügen, dann in Wismar, der schönen Stadt, ja, die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger zu absolvieren. Und ja, dann waren die 3 Jahre zu Ende gewesen. Und dann war die große Frage, was machst du jetzt? Weil die Stellen anschließend da auch sehr rar gewesen sind. Und damals war es so, damals hat man sich noch, wir haben mit 1000 Mitbewerbern auf 3 Stellen beworben. Heutzutage ist es ja eher andersrum, da bewerben sich 1000 Arbeitgeber auf einen Mitarbeiter, sodass ich dann auch wieder überlegen musste, was machst du dann? Und dann hatte damals meine Großmutter eine Dacia, so eine kleine Gartenlaube am schönen Ostsee Bad Rerik, sodass ich gesagt habe, Mensch, bewerb dich doch meine Altenpflege. Und jetzt komme ich darum, warum ich seit dem 6. Lebensjahr der Altenpflege verbunden bin. Meine Großmutter, wo ich früher viel gewesen bin, war immer sehr aktiv im Seniorenbeirat gewesen und hat mich überall immer mitgenommen, zum Kegel und so weiter und so fort. Und insofern war ich mit alten Menschen seit dem 6. Lebensjahr immer sehr verbunden und mit denen sehr aktiv gewesen, sodass mir dieser Schritt von der großen Krankenpflege in die Altenpflege doch sehr, sehr leicht gefallen ist. Ja, und dann fand ich mich da im Jahr 2004, Oktober, in der Altenpflege wieder und ja, durfte dann da meine erste Schicht antreten und ja, habe dann 2 Wochen da gearbeitet und dann kam was, was ich so nie erwartet hätte, der Beginn so meiner Laufbahn. Meine damalige Wohnbereichsleitung ist dann ausgefallen, sodass ich dann als junger Butcher dann gleich in die Schichtleitung, in die Verantwortung gerutscht bin.
Ach Gott, und, aber da war der dann auch schon krass, dass dann das Personal schon als Examinierte so schnell aufsteigt.
Ja, na, die war halt, also diese Wummerstattung ist halt erkrankt und ist dann aber später noch irgendwann wiedergekommen und dann musste man halt überlegen, ja gut, was machst du denn jetzt, ne? Und, also der Arbeitgeber damals. Und dann hat er halt gefragt, Mensch Martin, du hast ja Schichtleitung jetzt schon sporadisch ein bisschen gemacht, willst du das nicht jetzt weitermachen? Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, dann Wohnbereichsleiter die Weiterbildung zu machen im Jahr 2005. Und dann ging das Holper die Holper. Wir hatten ja damals 98 ja diese große Fliegeruf Form, nach der dann ja alle Pflegereinrichtungen ja verpflichtet waren, einmal im Jahr vom NDK geprüft zu werden. Und 2006 ging das ja erst so richtig los. Und alle Pflegeeinrichtungsbetreiber und die, die da jetzt so zuhören, wissen bestimmt, dass man dann damals 2006 eines Besseren belehrt worden war und das, was ja vermeintlich gut war vom NDK, ja ganz anders gesehen wurde, Pflegedokumentation, Pflegeplan etc. pp., wurde nicht beherrscht, so dass man da relativ schnell umdenken musste und auch da wurde ich dann wieder zur Weiterbildung geschickt und war dann relativ zeitig, Gott, wie alt war ich denn damals? Ich glaube 23 oder irgendwie so. Habe ich dann die Möglichkeit bekommen, Pflegedienstleiter zu werden und habe dann die Chance beim Schopfe gepackt und ja, war dann Pflegedienstleiter, habe dann mich weiter qualifiziert zu diesem Qualitätsbeauftragten und war dann gute 6 Jahre in dieser Position auch tätig und habe dann irgendwann den Sprung geschafft von diesem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich heute aber auch wieder bin, zu einem anderen Arbeitgeber, habe mich dann als Heimleiter versucht, war dann auch relativ schnell erfolgreich gewesen und habe dann zwischendurch den Pflegekaiser ins Leben gerufen, über den ich dann ja auch zu dem gekommen bin, worauf ich ja dann gleich zum Schluss komme. Hab dann erst als Dozent gearbeitet und so weiter und habe das Ganze dann wieder ein bisschen aus den Augen verloren, habe mich dann nochmal mit der Eröffnung eines ambulanten Pflegedienstes versucht, habe das aber dann sein gelassen, weil ich gesagt habe, nein, ich bleib in der stationären Pflege und ja, bin dann diesem Weg des Einrichtungsleiters treu geblieben und bin dann 2020 zum Geschäftsleiter ernannt worden, einer großen Pflegeunternehmung, bin jetzt verantwortlich in meinem Hauptberuf für 2 Pflegeeinrichtungen und 3 Pflegedienste und ja, hab dann nebenbei überlegt, Mensch, was kannst du denn machen, um nicht nur einem Arbeitgeber etwas zu geben, sondern auch für dich selbst und den Pflegekräften außerhalb deiner Unternehmung, weil mir es immer wichtig war, etwas in der Pflege zu verändern und auch auf Pflegekräften zurückzugeben. Und dann kam ich irgendwie wann mal so auf die Idee, Mensch, ein Buch. Weil ganz oft erzählt man sich ja, Mensch, ich habe schon so viele Geschichten erzählt, darüber könnte ich ja Bücher schreiben.
Oh ja, den Spruch kenne ich.
Also, wie oft hat man das schon in der Übergabe gehört? Und ja, und dann bin ich irgendwann auf so ein Programm aufmerksam geworden, wie lernst du Bücher zu schreiben? Und ja, habe mich dann einfach angemacht. Und der erste Titel war dann auch aus einer Geschichte heraus, die ich ja selbst erlebt habe, die sehr polarisiert, Christel und die Arschseite, die lustigsten Geschichten aus der Pflege. Und damit hat das Ganze dann begonnen. Und vielleicht noch ganz kurz privat, bin ich verheiratet, habe 2 20-jährige Töchter, einen Sohn von 10 Jahren und ja, bin in der Freizeit Windsurfer, lese gern, puzzle bis im Garten rum.
Sind die Zwillinge, wenn du sagst, 2 20-jährige Töchter?
Nein, es ist eine Patchwork-Family. Ich war damals alleinerziehender Papa gewesen und habe dann meine Frau kennengelernt, die auch alleinerziehend war mit ihrer Tochter. Und dann haben wir uns zusammengeschmissen und dann musste irgendwann nochmal das gemeinsame Kind ran. Und ja, ich bin jetzt ein verrückter fünfköpfiger Haushalt.
Also erstmal danke für die Vorstellung und Wahnsinn, also auch ein Herz für die Altenpflege, da bist du bei Annette genau an der richtigen Adresse. Und zum anderen, was für eine Karriere man so hinlegen kann, heutzutage vielleicht sogar in ähnlich schnell, weil wir ja noch Personalmangel haben und absolut auch ein Pro für die Altenpflege, auch als Generalist in die Altenpflege zu gehen, weil man hier nochmal ganz andere Karrierewege machen kann, leichter zugänglich und auch besser strukturiert als vielleicht in einer großen Klinik oder Maximalversorger. Und man ja auch ganz anders Berührung hat mit richtiger Pflege und nicht nur ein Patient ist 3 Tage da und so weiter und so fort. Also wunderschön, dass du die Karriere und Transparenz der Altenpflege so schön dargestellt hast. Das befeuert natürlich auch mein Herz für den Beruf. Danke.
Sehr gerne.
Annette, hast du Fragen?
Erstmal eine allgemeine Frage. Wir machen ja den Podcast sozusagen für Auszubildende. Habt ihr denn Schwierigkeiten? Also du sagst ja Mecklenburg-Vorpommern, da komme ich ja auch her, auch aus Rostock. Und habt ihr da Schwierigkeiten, Personal zu gewinnen, also Examinierte oder auch eben Auszubildende? Ist das da schwierig?
Also wir haben uns da als großes Unternehmen mit circa 300 Mitarbeitern haben wir an der Zahl, haben uns relativ zeitig auf den Bereich Ausbildung vorbereitet. Also das war mir schon vor 6 Jahren sehr wichtig gewesen, dass wir uns da breit aufstellen und aktuell haben wir so um die 25 Auszubildende, haben ein relativ gutes Netzwerk mit den Schulen und ich glaube, wir verstehen es auch gut, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die Qualität der Ausbildung, gut, die ist natürlich immer auch so ein Stück weit ja auch von den Stelleninhabern abhängig, ist mal ein bisschen...
Praxisanleitern, habt ihr Zentralpraxisanleiter?
Jetzt ja. Also wir haben ganz lange mit Praxisanleitern in den Einrichtungen gearbeitet, haben aber dann gemerkt, dass es uns immer wieder leider passiert, dass die Praxisanleiter in den Alltag hineingezogen werden. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt halt ein Ende finden, um die Pflegeausbildung halt in einem hohen Niveau durchführen zu können. Haben jetzt zentralisierte Praxisanleitung und sind damit, denke ich, recht gut erfolgreich. Haben uns sowohl inländisch als auch ausländisch aufgestellt. Also wir haben eine große Kooperation mit vietnamesischen Auszubildenden und man musste natürlich erstmal dazulernen, aber es ist insgesamt ganz, ganz spannend und eine unwahrscheinliche Bereicherung für alle beteiligten Akteure.
Oh, danke, super. Auch das ist ja immer so eine gute Kombi und eine gute Willkommenskultur ist wichtig. Und wir sind ja pro zentrale Praxisanleiter, weil das ist die Zukunft. Und wenn die eine gute Ausbildung haben, bleiben die auch. Ja, und da es ja heutzutage eine andere Wertschätzung gibt und auch anders die Ausbildung strukturiert werden muss, als wie wir damals gelernt haben, wo die Ordensschwester noch kam mit einem weißen Handschuh und geguckt hat, ob man noch ja Staub gewischt hat, was ja auch gut ist, weil ja auch man gesund im Beruf bleiben muss und die als Auszubildender ja schon lernen sollen, auf sich aufzupassen. Diese Wertschätzung und dass sie auch gut angeleitet werden und der Praxisanleiter, der Lehrer für die Praxis ist, finde ich auch super, super wichtig, um auch gute Fachkräfte auszubilden.
Wie nehmen dann deine KollegInnen wahr oder auch Auszubildende oder Menschen, die du vielleicht auch einstellst, dass du solche Bücher schreibst, die kriegst du in die Arschseife?
Ja, also tatsächlich wird das komischerweise in der Unternehmung gar nicht so sehr wahrgenommen. Ich versuche da einen ganz klaren Cut für mich wahrzunehmen beziehungsweise zu machen zwischen dem beruflichen und dem nebenberuflichen, sodass ich das keinem aufdränge. Also natürlich, wenn ich jetzt hier meinen WhatsApp-Status teile, wo dann der ein oder andere Mitarbeiter dann auch bei ist, dann kriegen die das natürlich mit. Diejenigen, die es mitbekommen haben, ich denke mal, das ist ein guten Viertel, sind davon hellauf begeistert, haben sich auch selbst mit Geschichten eingebracht und feiern das einfach. Ne? Und jetzt mein drittes Buch war jetzt ja das Freundebuch für Pflegekräfte. Mhm. Das kommt natürlich total toll auch an. Ne? Man wird sich versetzt sich zurück in die Kindheit, wo man die Bücher rumgibt und sich gegenseitig einlädt, sich besser kennenzulernen und von seinem Alltag zu berichten. Ne?
Ja, okay. Wie kam Wunderbar. Zum Humorthema? Also man kann ja alles über Pflege schreiben. Es gibt ja auch gerade ganz viele Bücher, die einfach nur so die Pflege beleuchten oder mal erzählen aus der Sicht eines Pflegers. Wie kam es jetzt zum Thema Humor?
Also ich glaube, ich bin auch ein recht humorvoller Mensch und ich liebe Selbstironie und habe natürlich überlegt, womit kannst du der Pflege im Grunde so grundsätzlich was Gutes tun? Und da die Pflege ja oft auf die negativen Seiten reduziert wird, Stichwort schlechte Bezahlung, Unterbesetzung und so weiter und so fort, war mir es einfach eine Herzensangelegenheit, auch zu zeigen, dass Pflege weiß Gott mehr ist als das und dass man in der Pflege sehr wohl auch heute noch sehr viel Spaß und sehr viel Freude erleben kann. Und ich einfach auch der Meinung bin, dass das natürlich nicht nur, aber auch eine große Frage der inneren Einstellung ist. Und wie gehe ich einfach mit meinem Beruf um? Und ist es auch Berufung? Und ich glaube, wenn man es auch für sich als Berufung sieht, dann fällt es einfach auch viel leichter, mit den Bedingungen des Alltags umzugehen. Ja, also ich wollte einfach was Frohes und Freudiges zurückgeben und deswegen halt die lustigsten Geschichten, dass man auch wieder was zu lachen, in Anführungsstrichen, dass man was zu lachen hat.
Aber das ist ja unser Beruf und deswegen machen wir das ja auch, den Podcast haben wir ja auch in unser Leben gerufen, um mal zu zeigen, dass Pflege mehr ist als nur Negativschlagzeilen und hochkomplex und natürlich um Auszubildenden zu helfen, die ganzen vielen komplexen Themen zu verstehen und zu hören und damit zu lernen. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Geschichten von Trauer, von Krisen, von Lebensrettung und so weiter in der Pflege und von gefährlichen Sachen. Und das ist natürlich immer schöner in der Presse, wenn man reißerische Schlagzeilen hat. Die klicken sich ja besser, aber man sollte auch das Positive darstellen. Und Freude am Beruf ist natürlich auch was den Beruf sehr ausmacht, diese Menschlichkeit. Wie viele Bücher hast du jetzt insgesamt? Vielleicht erzählst du uns einfach nochmal von deinen Büchern, dass alle Zuhörer das auch mitkriegen.
Ja, also eigentlich sind es 4 Projekte, wobei 3 nur sehr aktiv wahrgenommen werden. Das ist einmal Christel und ihre Arschseife, die lustigsten Geschichten aus der Pflege. Dann, was ja im Februar erschienen ist, dann, muss ich überlegen, ob ich das so genau zusammenkriege, April, Mai, ist dann ja schon das zweite Buch erschienen. Christel und die Nacht des Grauens, die gruseligsten Geschichten aus der Pflege. Also mehr oder weniger so genau das Gegenteil. Und das Buch 3 war dann das bereits angesprochene Freundebuch für Pflegekräfte. Das Buch 4 ist ein Notizbuch für Pflegekräfte. Es ist im Grunde genommen ein schickes Cover, was innen drin aber leer ist, was aber ein nützlicher Wegbegleiter im Alltag sein kann. Und das 5. Projekt ist jetzt gerade in Vorbereitung. Christel und das große Wiedersehen, die schönsten Geschichten aus der Pflege.
Oh, ja. Warte mal, wie machst du das eigentlich, wenn du so viel arbeitest und 2 Häuser leitest und dann noch Bücher schreibst und die so kurz hintereinander erscheinen?
Hast du Zeit? Ja, ich denke, ich bin, was das angeht, mittlerweile recht gut organisiert. Setzt für mich den Fokus auch anders als früher. Also ich habe früher sehr, sehr viel gearbeitet. Da waren, 12 bis 14 Stunden Tage an der Tagesordnung. Und das habe ich aber für mich geändert und würde ich rückblickend auch nie wieder so machen. Natürlich muss man, um auf einen bestimmten Weg zu kommen, erst einmal ein Stück weit ja auch mehr Leistung bringen. Das ist ja ganz normal, ob nur im Hobby oder im Beruf. Aber da kann ich nur jeden mit auf den Weg geben, dabei die Selbstliebe nicht zu vergessen und immer auf seine Gesundheit auch zu achten. Und und dann irgendwann kam so ein bestimmter Punkt im Leben, wo ich für mich gesagt habe, nein, das möchtest du so nicht mehr. Du möchtest zwar natürlich weiterhin deine berufliche Leidenschaft ausleben, aber möchtest den Fokus ein bisschen ändern. Bin dann auf ein normales Arbeitszeitlevel runtergekommen und habe dann dadurch jetzt mehr Freizeit. Und das fülle ich dann halt mit den Bücherschreiben aus. Und aber so viel Zeit, muss man sagen, nimmt es ja auch nicht, weil ich selber schreibe die Bücher ja nicht. Weil es ist ja so, ich rufe hier auf, die Auszubildenden der Pflege und auch die Pflegekräfte, sich mit ihren Geschichten einzubringen, über meine Homepage oder über Facebook, sodass ich am Ende diese Geschichten ja in Anführungsstrichen ja nur noch in Form bringen muss und dann richtig ins Laut setze. Und das ist dann nicht vergleichbar mit normalem Schreiben eines Buches.
Ja. Okay, das ist total toll, Wahnsinn, ja. Und man muss ja auch mal festhalten, du hättest die Geschichten, glaube ich, nicht du hättest, glaube ich, nicht so viel gute Geschichten, wärst du nicht im stationären Setting gewesen, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe ja während meiner Ausbildung auch mal im ambulanten Bereich reingeschnuppert und das waren 3 Wochen damals und auch da habe ich ganz, ganz viele verrückte Eindrücke erlebt. Okay. Insofern würde ich meinen, ich glaube, egal wo man in der Pflege aktiv ist, man erlebt, weil man mit Menschen einfach zusammen ist, ganz lustige und verrückte, traurige, emotionale Geschichten.
Okay, sehr schön.
Ja. Okay, die Menschlichkeit. Aber willst du, wo du erzählt hast, einen Aufruf starten, dass dir Leute Geschichten schicken?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn ich das darf, würde ich mich freuen, wenn ihr Zuhörer euch mit einer Geschichte einbringen würdet, ob nun nochmal lustige Geschichten, gruselige, traurige Geschichten, emotionale Geschichten oder eben für das nächste Buch auch eben die schönsten Geschichten der Pflege. Und wie ich schon gesagt habe, können die direkt über die Facebook-Seite geschrieben werden oder direkt über ein vorbereitetes Formular über meine Internetseite. Darf ich die hier so sagen?
Ja, das ja.
www.pflege-kaiser.de.
Sehr schön. Die hauen wir auch in die Shownotes beim Podcast. Also du wirst auch verlinkt. Wenn der Podcast rauskommt, ist es in den Podcast Descriptions und wir teasern, oder Annette? Zwei Bücher, die wir verlosen oder verschenken an unsere Zuhörer. Das heißt, wir haben einmal das Buch Christel und die Nacht des Grauens und Christel und die Arschseife hier und haben die uns auch gut angeguckt und wollen die gerne verlosen. Und dafür müsst ihr uns schreiben, also tatortpflege-podcast oder -podcast auf Facebook oder Instagram, schreibt uns gerne eine Privatmessage oder ähnliches, dass ihr die Bücher haben wollt. Und wer am schnellsten ist, bekommt sie zugeschickt mit einem Fanpaket und natürlich auch noch kleine Überraschungen vom Podcast. Also es wird nicht nur das Buch sein, sondern auch Überraschungen von uns, die wir mit reinpacken.
Genau, richtig. Ja, Martin, können wir mal zurück in die Pflege. Wenn wir über Humor sprechen, was sind denn so deine schönsten drei humorvollen Momente in der Pflege? Ich weiß, die hast du bestimmt ins Buch geschrieben, aber gibt es vielleicht außerhalb des Buches noch irgendwas, was dich, so ein paar Momente, die du teilen möchtest?
Ja, da denke ich so an meine ersten anderthalb Jahre in der Pflege, in der Altenpflege zurück, wo ich halt wieder frisch ausgelernte, examinierte Pflegekraft war. Und das war ein Bereich, wo auch der ein oder andere demente Bewohner untergebracht war. Es war damals noch nicht separiert im Rahmen einer Dementenstation, sondern halt bunt durchmischt. Und da war eine Bewohnerin, da denke ich immer wieder gerne auch dran zurück, die hatte relativ starke Probleme mit dem Sprechen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, warum das begründet gewesen ist. Die mochte es aber unwahrscheinlich gerne zu singen. Und da ich ja nun relativ früh Papa gewesen bin, beherrschte ich all diese Lieder. Und wenn ich daran heute noch zurückdenke, wie ich dann damals mit dieser Bewohnerin morgens in der Grundpflege beim Waschen Hänschen klein ging allein gesungen habe oder Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Ach, das ist so ein Moment, daran denkt man gerne zurück und das zaubert einem dann immer wieder gleich ein Lächeln ins Gesicht. Also das war so ein sehr schöner Moment. Oder was ich auch ganz toll fand, das zog sich dann eher über einen längeren Zeitraum hin, als wir als großes Team einer neu eröffneten Pflegeeinrichtung uns halt auf die MDK-Prüfung alle gemeinsam vorbereitet haben. In dieser Zeit sehr familiär zusammengefunden haben und das Ganze wurde dann am Ende gekrönt mit einer MDK-Prüfung, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Und wir überlegten uns damals, ich und das Leitungsteam, wie wir den Pflegekräften ein Dankeschön zurückgeben können. Und dann haben wir diese ganzen Pflegekräfte in einem großen Versammlungsraum versammelt und haben eine Präsentation vorbereitet und haben einzelne Bilder eingespielt in Schwarz-Weiß zu dem Musikstück River Flows in You. Und da liefen natürlich so die Tränen und als das Lied anschließend vorbeikam, spielten wir dann ein von Andreas Burani ein Hoch auf uns und dann ging halt das große Feiern los und aus allen ist es heraus explodiert. Also das ist so, glaube ich, so einer meiner größten Highlights in meiner beruflichen Laufbahn gewesen. Ja, und sonst natürlich die Geschichte halt mit Christel und das große Wiedersehen. Aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten, weil die Geschichte kommt in erst im Buch.
Okay, wir freuen uns. Aber es klingt alles sehr wertschätzend im Umgang miteinander und ich glaube, da kann man sich freuen, wenn man bei dir arbeitet, so ein bisschen, ne?
Ja, ich hoffe doch. Also ich möchte nicht, Eigenlob stinkt ja immer, aber ja, ich habe den Fokus immer sehr auf die Menschen gelegt und immer geguckt, dass es den mir anvertrauten Senioren und Mitarbeitern gut geht. Und diese auch, habe immer versucht, diese alle mit einzubringen, mit ihrer Meinung und ihren Wünschen und Interessen. Das ist, glaube ich, ist mir ganz gut gelungen, sodass ich, glaube ich, da immer ein ganz gutes Standing bis heute hatte.
Ja, okay.
Das klingt schon nach den drei Hashtags der Pflegekraft, Martin Kaiser. Wertschätzung, Humor, Fleiß steckt da auch ganz viel hinter, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ohne Fleiß, glaube ich, ist es relativ schwierig. Ja.
So, Annette, ich will aber auch eine lustige Geschichte von dir hören. Hast du eine erlebt?
Viele. Also ich teile da tatsächlich so Erinnerungen wie die von Martin. Ich habe ja ganz lange mit Demenzerkrankten gearbeitet, viel auf der Gerontopsychiatrie. Und es gab, also man konnte wirklich mit den Bewohnern lachen. Das ist kein Übereinlachen gewesen, aber es gab eine Dame, die hat solche Sätze gebracht wie, mir ist schwindelig, mir ist zu schwindelig, ich glaube, ich schwindel gleich. Sowas einfach mal so zwischendrin gehauen oder auch das viele Singen, die viele Herzlichkeit oder auch wenn ich erinnere mich noch, eine Bewohnerin, die saß länger auf dem Stuhl und dann habe ich sie abends umgesetzt auf den Rollstuhl, um sie ins Bett zu bringen, und dann guckt sie mich an und sagt, Mensch, tun mir meine Feldbretter heute weh. Und das war ja klar irgendwie, was sie damit meint, aber ich musste so lachen darüber und wir beide mussten dann so lachen darüber. Und also es gab total viele Momente, eben gerade mit der Arbeit mit Demenzerkrankten, und es war wirklich ein Miteinanderlachen dann auch ganz viel. Ja, bei dir?
Na, neurologische Frühreha. Also du hast ja zahlreiche Situationen gehabt, auch mit Patienten. Ich glaube, ich habe auch schon etliche erzählt. Man stößt zum Beispiel mit einem Scheinbier an, wo Apfelsaft drin ist, und wurde Bierglas genommen, und man hat dann irgendwelche verschiedenen Brustsprüche aufgesagt und miteinander angestoßen, damit der Patient auch ein bisschen besser trinkt. Ansonsten hat man ja sehr viele verschiedene Aphasie-Arten, und ich erinnere mich immer daran, dass man eine Zeit gab, wo es super anstrengend war, weil in jedem Zimmer eine andere Aphasie lag mit anderen Schwerpunkten und man auch echt durch die Station gar nicht vernünftig kommunizieren konnte mit dem Patienten, was auch belastend war. Und wir haben dann irgendwann mal bei einer Übergabe im Pflegezimmer den Aphasie-Song gemacht und uns gegenseitig von den Patienten die verschiedenen Sprachstörungen zusammen zu einem Song gemündet, den ich bis heute benutze im Unterricht, um die verschiedenen Aphasie-Arten genauer zu erklären, wie globale Aphasie oder Wernicke-Aphasie. Zum Beispiel, sie wollen, sie wollen, sie wollen, hat mal eine Patientinnen oder Pflegeempfängerinnen gesagt, hören den Satz immer nicht zu Ende bringen. Oder du, 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 da, 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 du, 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 wurde dann auch gesagt, ist ja dann die globale Aphasie, dass man denkt, man redet selber richtig und hört sich richtig und wird ja dann auch total sauer, wenn man nicht richtig verstanden wird. So, und das ist auf alle Fälle noch mit sehr viel Bauchschmerzen vom Lachen und Tränen vom Lachen beim Erfinden dieses Songs übrig geblieben, was ja auch gar nicht sein soll, dass man sich lustig gemacht hat über die Patienten, sondern das verarbeiten musste, weil das so massiv vorgekommen ist und so sortieren musste in Schubladen und das mal raus, den Stress mal rauslachen musste. Und die Töne ist dabei, ist auch ein Learning nochmal entstanden, welche verschiedenen Formen wir da haben, wo man anders ansetzen kann oder die Logopädie mehr ins Boot holen kann, und natürlich auch ein Learning, dass ich eine Eselsbrücke habe für Schüler, um denen die Sprachstörung mitzubringen oder beizubringen. Genau.
Ja.
Ich singe jetzt nicht, weil ich kann nicht singen.
Okay, sehr gut. Dann bitte lass es dann auch. Nee, wir wollen ja Zuhörer gewinnen und nicht verlieren. Ja, auch schon mal wichtig, ne? Genau. Aber wir haben, bevor wir mal auf eine richtige Geschichte kommen und Martin uns auch welche vorstellt, gibt es ja auch eine Humoranamnese, die man durchführen kann. Und wichtig ist dann zum Beispiel auch, wenn man BewohnerInnen, PatientInnen oder auch Pflegebedürftige betreut und man gut merkt, hey, man kann hier super über den Humor arbeiten, und das kann man zum Beispiel gerade im psychiatrischen Bereich ganz gut oder mit Menschen mit Demenz, dass es eben auch Humoranamnesen gibt. Und Humoranamnesen, das ist zum Beispiel herauszufinden, aus welchem, also das Alter, die Sprache, Kultur, Bildungsniveau und auch Geschlecht hat hier, spielt hier natürlich eine große Rolle. Aber man kann auch Fragen stellen, wie können Sie sich an drei Dinge oder Personen erinnern, die Sie zum Lachen brachten? Welche humorvollen Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Welche Art von Humor mögen Sie? Oder auch ganz wichtig, darin kann man das auch immer ganz gut messen, welchen Komiker mögen Sie? Und natürlich haben wir da in unterschiedlichsten Zeitspannen auch unterschiedlichste Comedians so erlebt, ne? Also Dirk Bach, der zum Beispiel nicht mehr lebt, oder auch Loriot, oder Mario Barth, oder wer fällt mir denn noch so an? Michael Mittermeier. Kurt Krömer, genau. Also es gibt ja in den unterschiedlichsten Zeiten unterschiedlichste Comedians, wo man auch mal schauen kann, was war denn das für eine Art von Humor, dass man das auch ein bisschen anpassen kann. Dann auch eben mal fragen, ist Humor trotz des Krankheitsbildes zum Beispiel auch möglich? Liane und ich, wir haben ja beide einen erblindeten Freund genau. in unserem Bekannten- oder Freundeskreis und wir nehmen uns gegenseitig auf die Schippe und der besteht eigentlich auch immer darauf, dass wir das tun und also wenn dann irgendwie was ist und es ist dann so, dann ich gesagt, ja, André, hast du halt jetzt nicht gesehen, ne? Und dann lachen wir dann halt auch alle miteinander und aber bei ihm, also er möchte das auch so haben, das muss man vorher aber eben abklären. Dann eben nochmal den negativen Punkt, also besprechen, ne? Gibt es vielleicht auch sonst negative Seiten von Humor, zum Beispiel das über sich lustig machen oder auch das Fremdschämen beispielsweise oder wo man dann vielleicht auch in diese, was man heute so hört, als Herrenwitze geht. Also dass wir da dann zum Beispiel auch einfach mal gucken. Ne? Also es gibt ja Humortheorien, es gibt Überlegenheitstheorien, Erleichterungstheorien, also der Grund, warum man lacht, um sich zu erleichtern, wie jetzt Liane das mit dem Lied zum Beispiel auch eingestimmt hat, dass es dann gehört dann zum Beispiel auch
oder diese Inkonkurrenz, wenn man so einen starken Kontrast hat oder dass es einen Konflikt gibt sozusagen und ich kenne das auch zum Beispiel nach einer Reanimation oder Ähnlichem, dass man danach diesen Moment braucht, wo man das rauslachen kann, dass diese was ich gerade gefühlt habe, in ein anderes positives Gefühl übergehen muss, um dieser Inkonkurrenz des Gefühls in einem Luft zu machen.
Ja,
gibt es ganz häufig, dass welche vor Panik anfangen zu lachen oder in Stresssituationen
in den merkwürdigsten Situationen plötzlich anfangen zu lachen, genau. Ja, dann eben die Überlegenheitstheorie mit den Fehlern und den Missgeschicken anderer, ne? Oder eben das Erleichtern. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten. Was halt wichtig ist, kein aggressiver Humor, kein selbstabwertender Humor und halt immer schauen, in welcher Zeitspanne man ist. Also ich kann davon schon ein kleines Liedchen singen, weil ich ja aus der Altenpflege komme, dass ich so schon diese alten, weißen Herrenwitze, ich finde die nicht immer so lustig und ich konnte da auch nicht immer lachen. Also das und dann versteht aber der alte, bitte?
Die Fritzchenwitze.
Bitte? Ach, die Fritzchenwitze, ja, genau. Und dann kann aber auch der alte Mensch das nicht so wirklich verstehen, dass man nicht so darüber lacht und dann wird man sehr schnell als unlustig abgestempelt oder verklemmt. Aber ja, das sind halt diese Gefühle, ne? Das kann man nicht immer messen und deshalb muss man schon gucken, was man bei wem kann und wo man es eben nicht kann. Und das sollte man dann eben aber auch nicht persönlich nehmen. Wobei natürlich gerade ältere Menschen nicht mehr dazulernen, sondern man muss dann als junger Mensch sich wahrscheinlich flexibel einfach darauf umstellen.
Genau, und für alle da draußen, die uns hören, Auszubildende sowie fertige Pflegefachkräfte und so weiter, ist jetzt an der Stelle noch wichtig, bevor wir irgendwelche Fallbeispiele besprechen oder analysieren. Oder der nette Martin Kaiser aus seinen Büchern vorliest, den therapeutischen Humorprozess kurz zu erklären, weil das ja auch für Auszubildende wichtig ist. Wir thematisieren Humor auch immer in der Ausbildung ethisch und auch mit der Würde des Menschen, um gut zu reflektieren, wann an welcher Stelle welcher angebracht ist und was man vor und mit dem Patienten machen darf. Da hatten wir gerade schon die Humoranalyse und die Anamnese des Humors, das Pflegeempfängerinnen oder der Pflegeempfängerinnen, um gut gemeinsam einen Humor zu finden. Und auch hier, wenn ich den dann gefunden habe und nutzen kann, hat der einen großen Impact. Auch da gibt es wirklich viele wissenschaftliche Studien, die sagen, dass Lachen gesund macht. Es gibt ja nun mal auch Lach-Yoga und ähnliches. Und das wird wirklich auch echt den Heilungsprozess befördert und Endorphine freimacht, ähnlich wie beim Orgasmus. Und das wird echt viel Selbstheilungsprozess im Körper anregt und die Zellen sich erneuern können. Und dieses Phänomen des Lachens hat halt hier 5 Stufen. Als erstes muss man sagen, die erste Stufe ist nicht lachen zu können über einen Witz. Dann habe ich den verfehlt und nicht gut angebracht. Die zweite Stufe ist, dass man lacht über den anderen, der den Witz erzählt hat. Dann habe ich schon den ersten Schlüssel geknackt und habe ein kleines Schmunzeln oder Lachen erreicht. So last one laughing wollen wir hier nicht, wie die Fernsehsendung. Man möchte jemanden zum Lachen bringen, weil das wirklich auch hilft beim Heilungsprozess. Und dann über mich selber lachen können. Auch ein großes Vertrauenszeichen, dass Pflegeempfängerinnen über sich selber lachen können mit der Pflegefachkraft gemeinsam. Das ist ein großes Zeichen von Vertrauen. Ist die dritte Stufe und dann auch über andere lachen dürfen und über sich selber gleichzeitig, also dass man auch über die professionelle Pflegefachkraft lachen darf, ist dann die nächste Stufe des Vertrauens und gemeinsamen Humors ausbildend und dann gemeinsam mit anderen über sich selber zu lachen ist die letzte Stufe, dass also auch mehrere Menschen gleichzeitig über einen selber lachen dürfen. Es zeigt ein großes Vertrauen ineinander und ein gutes harmonisches Verhältnis und ist dann die höchste Stufe des gemeinsamen Humors, die man erreichen kann. Und die wollen wir heute mal gucken, ob wir die unseren Zuhörern, ob wir die gemeinsam mit unseren Zuhörern erreichen. Die fünfte Stufe. Und deswegen darf Annette unsere eigene funny Nursing Home Story vorlesen.
Okay, ja. Es war einmal eine junge Krankenschwester namens Lisa, die in einem Altenheim arbeitete. Eines Tages hatte sie eine besondere, schwierige Schicht, in der sie sich um einen älteren Herrn namens Herrn Müller kümmern musste. Herr Müller war ein schwieriger Patient, der ständig jammerte und sich beschwerte, dass ihm nichts richtig gemacht wurde. Lisa tat ihr Bestes, um Herrn Müller zu helfen und ihm jeden Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie brachte ihm Essen und Trinken, half ihm beim Waschen und beim Wechseln seiner Kleidung und nahm sich Zeit, mit ihm zu sprechen und ihm zuzuhören. Aber Herr Müller schien nie zufrieden zu sein. Aber eines Tages sagte er zu Lisa, ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Du machst alles falsch. Lisa war frustriert, aber sie versuchte ruhig zu bleiben. Sie fragte Herrn Müller, was sie besser machen könnte. Und Herr Müller dachte einen Moment nach und sagte dann, na, du könntest ein bisschen mehr wie meine Frau sein. Lisa war überrascht und fragte, wie meinen Sie das? Und Herr Müller antwortete, nun, meine Frau hat immer gesagt, dass ich nie zufrieden bin und immer etwas zu meckern habe, aber sie hat nie aufgegeben und hat immer ihr Bestes gegeben, um mich glücklich zu machen. Du könntest von ihr lernen. Lisa musste lachen und Herr Müller lächelte zum ersten Mal seit Tagen. Von diesem Moment an verbesserte sich ihre Beziehung und Herr Müller war weniger beschwerlich. Lisa erkannte, dass Humor und Gelassenheit manchmal die besten Medikamente sind, um schwierige Situationen in der Pflege zu meistern.
Du könntest ein bisschen mehr wie meine Frau sein.
Ja, darüber hätte ich jetzt eher so gelacht, genau. Ist ja auch. Ja, es ist halt, ja, ältere Herren, die sind manchmal schwer zu knacken. Da muss man harten Humor haben oder das kann manchmal schwierig sein tatsächlich.
Wobei das, glaube ich, nicht immer nur eine Frage des Alters ist. Also
ja.
Ich glaube, es ist auch so hin und wieder einfach dieses typische Problem zwischen Männlein und Weiblein.
Ja.
Ja. In der unterschiedlichen Wahrnehmung, ja, ne?
Ganz genau, auf jeden Fall. Das mit Sicherheit. Oh, danke. Plus ja die eigene Kultur oder ja. Also man bringt ja eine Humorstory mit sich, die ja vielleicht auch vulnerabel, also sehr verletzlich sein kann. Und wenn man das nicht weiß, dann tritt man auch mal schnell in Fettnäpfchen, ne? Das kann
ja, andere Kulturen haben anderen Humor, da kommt ja auch noch dazu.
Ja, nicht nur Kulturen, auch wir drei haben vielleicht ganz andere. Wir haben vielleicht irgendwo ein kleines Traumata und bestimmte Dinge sind eben nicht dann lustig, ne? Irgendwie so Fremdschämen mag ich ja zum Beispiel gar nicht. Kann ich nicht, kriege ich nicht hin, geht nicht. Ich kann auch nicht über andere lachen, das kriege ich nicht hin, ich weiß nicht warum. Aber dafür macht Liane dann umso mehr, sagt sie.
Ja, aber auch ihr lernt durch Schmerz, war so als Kind auch oft mit dem Namen Liane konfrontiert und den verschiedensten Aussagen, Liane, hast du nicht dein Tata noch nicht gefunden oder Liane, die Schlingpflanze, und man hat irgendwann gelernt, einfach drüber zu lachen und auch darüber, über sich selber zu lachen und alles nicht so ernst zu nehmen und dann auch, wenn man dann nervös war, weil andere einen angeguckt haben, habe ich ja dann auch immer irgendwie mich verkehrt bewegt oder bin gestolpert und dann halt lieber drüber gelacht, dass es einem peinlich ist. Und deswegen ist es, glaube ich, heutzutage auch eher mein Humor, dass man sich denkt, ist ja alles nicht so schlimm. Und so lernt da jeder anders mit umzugehen, glaube ich.
Ja, das war jetzt unsere kurze Geschichte dazu. Also wir haben jetzt nicht wirklich da einen Witz verpackt oder so, wie ihr das schon gemerkt habt, sondern eher so erzählt, wie das so von sich statten gehen, von sich statten gehen kann. Ist das ein richtiger Satz? Nein. Spätestens jetzt ist es was zum Lachen geworden. Wollen wir mal den Martin fragen, ob er eine seiner Geschichten mit uns teilen möchte oder auch gerne zwei?
Oh ja, unbedingt. Ich habe mir eben aber nebenbei noch mal kurz was notiert, das wollte ich kurz noch mal loswerden zum Thema Selbstheilung, weil ich habe mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht. Aber meine Oma sagte mir früher immer, Mensch Martin, wenn du mal nicht so gut drauf bist oder viel gestresst bist, stell dich einfach hin, zieh deine Mundwinkel nach oben und grinse einfach 30 Sekunden. Und du wirst sehen, dass die Situation 30 Sekunden später schon ganz anders ausschaut als vorher. Und das ist tatsächlich so. Also man muss die Situation gar nicht lustig finden, man muss einfach nur sehr aktiv lachen oder grinsen und es werden automatisch irgendwelche Glückshormone im Körper ausgestoßen und die Situation gleich ganz anders wahrgenommen. Das finde ich faszinierend und habe ich aber mir so noch nie drüber so intensiv Gedanken gemacht, aber wo ihr nun über die Selbstheilung gesprochen habt, ist das irgendwie sofort gleich aufgefloppt und habe gedacht, da ist es.
Ja, das könnte sein. Ich weiß
nur, es könnte nicht nur sein, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass man durch ein Zwangslächeln eine gute Stimmung bekommt und automatisch wirklich das mit mehreren Teilnehmern, Probanden gemacht hat und die automatisch auch fröhlicher waren und leichter gelacht haben.
Okay.
Das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen worden.
Ist wahrscheinlich nicht meine Coping-Strategie. Also ich verstehe die Logik dahinter und vielleicht sollte ich es auch mal ausprobieren. Ich bin dann immer so, muss ich mich ja verstellen, dann bin ich nicht mehr so authentisch, weißt du? Ich bin dann lieber authentisch schlecht gelaunt. Probier's mal aus das nächste Mal.
Tolle Auswirkungen auf das Umfeld, wenn man sich einfach nur hinstellt und einfach nur grinst. Okay. Alle anderen im Umfeld fangen automatisch mit an zu lachen.
Okay.
Ja, aber ja, komme ich gerne zur Geschichte.
Ja, bitte.
Welche ich selbst im Jahr 2005 bei meinem Arbeitgeber erlebt habe. Ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht genannt. Das ist die Unternehmensfamilie Wüstholz mit Hauptsitz in Bad Doberan. Und wie gesagt, im Jahre 2005 habe ich diese Geschichte erlebt. Die Namen habe ich entfremdet, natürlich aufgrund des Datenschutzes. Wie jeden Morgen erwartet mich das Ehepaar Arnold zur morgendlichen Grundpflege. Frau Arnold ist für ihre 91 Jahre noch körperlich sehr fit, dafür aber schon sehr dement. Herr Arnold hingegen ist geistig noch vollkommen uneingeschränkt, dafür aber körperlich nicht mehr in der Lage, sich eigenständig zu versorgen. Somit ergänzen sich beide Eheleute mit ihren noch verbleibenden Möglichkeiten gegenseitig. Als wir mit der morgendlichen grundpflegerischen Versorgung weitestgehend fertig waren, fehlten nur noch das Einsetzen der Zahnprothesen. Frau Arnold, welche die Zahnprothese nicht mehr richtig zuzuordnen wusste, schnappte sich eine der oberen Prothesen und fragte in Richtung ihres Mannes, »Du Heinz, sind das meine Zähne?« Dabei steckte sich diese die Prothese in den Mund, lutschte ein wenig drauf rum und merkte doch recht schnell, dass ihr die Prothese um einiges zu groß war. Noch mit der falschen Prothese im Mund, sagte diese, und man konnte es kaum verstehen, so schwer fiel ihr das Sprechen mit der falschen Prothese, »Du Heinz, das sind nicht meine Zähne.« Im gleichen Moment zog sich diese die falsche Prothese aus dem Mund und steckte sie ihrem Mann in den Mund.
Er
nicht so schnell in den Mund öffnen konnte, wie sie ihm die Prothese schon in den Mund schob. Ich musste über diese skurrile Situation so herzhaft lachen, dass auch Herr Arnold kräftig anfangen musste zu lachen. Frau Arnold hingegen war schon mit der unteren Zahnprothese beschäftigt.
Ja,
aber das nennt man Liebe.
Zahnbürsten
Zahnprothese teilen, also hallo.
Ja, und also ich war damals ja ein frisch ausgelernter junger Pfleger und habe in dem Moment ja mit vielen gerechnet in dieser grundpflegerischen Versorgung, aber auch überhaupt nicht damit, also diese Situationskomik, ne, ohne mich dann ja auch über dieses Ehepaar lustig machen zu wollen. Das fand ich so skurril und gar nicht die Tatsache, dass sie erst die falschen Zähne im Mund hat und ihm dann gegeben hat, sondern einfach seine großen Augen dabei, dass er selbst so überrascht gewesen ist, was seine Frau in dem Moment wieder mit ihm gemacht hat. Ne? Also es war ja herzallerliebst.
Ja, ich kann es mir auch richtig bildlich vorstellen. Also
ja, vor allen Dingen sein Dialekt, das hat Johannes schön mit
Mund. Ja, ich kann es mir auch richtig bildlich vorstellen. Ich habe ähnliche Situationen schon im Demenzbereich erlebt. Das Thema Zahnprothese ist da wirklich ein immer wieder einladender Grund zu lachen. Sehr schön, okay. Hast du noch eine zweite?
Noch eine.
Ja, ich hätte noch eine zweite, eine etwas längere Geschichte aus dem zweiten Buch, wo es ja um die gruseligsten Geschichten geht, die ich selbst nicht direkt erlebt habe, sondern in dem Buch von den Berichten einer Mitauszubildenden berichte. Und die Geschichte lautet die Umkleide des Schreckens und wurde 2002 im Krankenhaus Wismar erlebt. Es muss im Jahr 2002 gewesen sein. Es war der erste Tag nach den praktischen Einsätzen, wo meine Klassenkameraden und ich uns wiedergesehen haben und jeder von seinen Erlebnissen aus dem Krankenhaus berichtet hat. An viele Geschichten der anderen kann ich mich heute schon gar nicht mehr erinnern. Doch ein Bericht aus der Praxis ist mir sehr genau in Erinnerung geblieben. So erzählte Caroline folgende Geschichte. Es ist morgens 5.20 Uhr, als ich die noch leeren Gänge des schon ziemlich in die Jahre gekommenen Krankenhauses betrete. Die Flure sind zu früh noch leicht abgedunkelt. Außerhalb der Gemäuer ist gerade ein Wunder Unwetter am Abklingen, was aber noch immer ausreichend Kraft hat, sodass man die gegen die Fenster prasselnden Regentropfen deutlich wahrnehmen kann. Nach einigen Treppen und langen Fluren komme ich endlich auf meiner Station an, wo die Nachtschwester in schnellen Schritten an mir vorbeigeht, mir ein kurzes Guten Morgen entgegenwirft und mir noch schnell sagt, Frau Hansen ist heute Nacht verstorben. Weiter höre ich nur noch, dass sie irgendwas über die Umkleide gesagt hat, was ich aber schon nicht mehr verstanden habe, da diese schon um die Ecke des Flurs verschwunden war. Ich denke mir nichts weiter und gehe Richtung Schülerumkleide, welcher auch als Netzwerkraum genutzt wird. Als ich die Tür öffne, schaue ich in einen dunklen Raum, inmitten dessen ein Bett steht, wo unverkennbar ein Körper drunter liegt. Ich schließe ganz erschrocken wieder die Tür und muss erst einmal durchatmen. Mir ist auch durchaus bekannt, dass die Umkleide als Mehrzweckraum und manchmal auch dafür genutzt wird, um verstorbene Patienten aus dem Doppelzimmer erst einmal auf Station zwischenlagern zu können. Doch gerechnet habe ich damit nicht. Nach 2 bis 3 Minuten nehme ich meinen Mut zusammen und öffne noch einmal die Tür, um zumindest schnell meine Sachen aus dem Umkleideschrank holen zu können. Wieder fällt mein Blick sofort auf das Bett und ich denke so bei mir, da hat sich doch gerade was bewegt. Schnell höre ich aber eine innere Stimme zu mir sagen, das bildest du dir nur ein. Also mache ich den ersten Schritt in den dunklen Raum. Der automatische Türschließer sorgt dafür, dass unmittelbar nachdem ich zwischen der Leiche und dem Kleiderschrank mitten im Raum stehe, die Tür ins Schloss fällt. Der durch das Fenster scheinende Mond hat zur Folge, dass ich zumindest noch die Umrisse im Raum erkennen kann. Da raschelt doch was, denke ich so bei mir. Gleichzeitig mahnt mich wieder meine innere Stimme. Schnell öffne ich die Schranktür, um meinen Kasack aus dem Schrank zu holen. Im gleichen Moment höre ich ein deutliches Seufzen hinter mir und ich weiß, dass dies die Realität und keine Einbildung war. Mein Herz klopft mir plötzlich bis zum Hals und ich habe das Gefühl, mich kein Stück mehr bewegen zu können. Auf einmal höre ich ein deutliches Knacken des Bettes. Das kann nicht sein, schreit es in mich hinein. Gleichzeitig steigt eine undefinierbare Panik in mir auf und, wie ferngesteuert, drehe ich mich in einem Ruck um, ohne zu erwarten, dass mich gleich der Schock meines Lebens erwartet. Das Unwetter draußen ist stärker geworden und somit auch der Geräuschpegel infolge der Regentropfen, die gegen die Fenster hämmern. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich mich um 180 Grad gedreht und blicke auf das Bett. Im gleichen Zuge sehe ich, wie sich eine Gestalt unter der Bettdecke aufbäumt. Ich will schreien, wegrennen, doch bekomme weder einen Laut raus aus dem Hals, noch bewege ich mich auch nur 1 Zentimeter. Ich stehe wie angewurzelt an der Stelle. Aufgrund der Dunkelheit im Raum kann ich die Umrisse der Gestalt gut erkennen, aber keine Details wahrnehmen. Die Gestalt dreht sich mit dem Oberkörper auf mich zu. Ich habe das Gefühl, in Unmacht zu fallen. Im gleichen Moment vernehme ich eine Frauenstimme. Ich kann die Worte erst gar nicht richtig deuten und muss mich sammeln. Nach einiger Zeit finde ich wieder meine Fassung und kann den Gesprochenen auch einen Sinn zuordnen. Es war ein freundliches Guten Morgen. Im gleichen Moment sprang die Tür auf und ein heller Lichtkegel bahnt sich den Weg in den Raum. Die Nachtschwester stand vor mir und rüttelte an mir, woraufhin ich langsam wieder zu Wort kam und zu der Dame im Bett sagte, »Ich denke, Sie sind tot!« 10 Minuten später fand ich mich in der Übergabe wieder. Meine Blässe ist wieder einer gesunden Gesichtsfarbe gewichen. Es stellt sich heraus, dass über die Nacht eine schwer adipöse Patientin im Doppelzimmer verstorben ist und die Nachtschwester nicht alleine das schwere Bett über den Flur schieben wollte. Somit hat sich diese dafür entschieden, die Mitpatienten aus dem Zimmer zu holen und mit ihrem Bett in die Umkleide der Auszubildenden bzw. den Mehrzweckraum zu schieben.
Krass.
Toll, ne?
Ja, ich musste, das ist so eher mein Humor. Ich musste richtig lachen.
Ich hätte so einen Herzinfarkt bekommen. Oh Gott.
Ja, das war, als die Auszubildende das dann erzählt hat, das war auch noch eine sehr impulsive Auszubildende und Kollegin. Die hat das, also dieser ganze Klassenraum hat gebrüllt, als sie das erzählt hat und dann am Ende ja die Situation aufgeklärt hat, ne?
Wahnsinn.
Und es ist auf der einen Seite Schauder auf der einen Seite und etwas sehr Lustiges auf der anderen Seite, ne?
Ja, also ich habe so Bilder im Kopf, weil ich habe ähnliche Situation noch erlebt. Also auch von Menschen, die eigentlich scheinbar immer nur im Bett gelegen haben und dann nachts klingeln und man schon genau weiß, okay, alle klar, geh gleich den Schieber holen, sonst laufe ich 2-mal. Und dann machst du die Tür auf und der steht direkt hinter der Tür. Und man den Schieber fallen lässt vor lauter Schock.
Und alle sind wach.
Hilfe, warum stehst du auf einmal?
Ja, im Nachtdienst. Ich habe ja lange Nachtdienst gemacht. Ich habe richtige, schaurige Geschichten, ja. Mit leeren Betten und plötzlich liegen aber 2 in einem Bett. Also, beziehungsweise man musste die dann erstmal finden, aber ja, also wirklich interessante Geschichte. Diane, willst du nochmal Werbung für die Bücher machen? Wir haben ja zwei zu verlosen. Jetzt habt ihr zwei Geschichten gehört und diese zwei Bücher gibt es zu gewinnen, Liane.
Ja, also beide Bücher sind wirklich von uns im Fanpaket werden die verschickt. Ihr sollt uns natürlich schreiben, am besten über Instagram, per PM oder über LinkedIn. Ihr könnt uns anschreiben per Privatmessage und genau. Und zwar sind es die beiden ersten Werke nochmal. Und zwar Christel und ihre Arschseife mit einer
sehr
lustigen, provokativen Geschichte. Aber jede Menge kleinen Geschichten. Eine davon haben wir gehört, und zwar die erste mit den Zahnprothesen. Die ist aus dem ersten Buch. Und dann haben wir das zweite Buch, die Christel und die Nacht des Grauens. Da haben wir gerade die zweite Geschichte gehabt mit der Umkleide und der vermeintlichen Leiche. Mhm. Auch wunderschöne Geschichten zum Thematisieren. Auch die ganzen Pflegepädagogen unter uns, die uns hören, können gerne sich auch bewerben, um die Bücher zu kriegen, weil die kann man im Unterricht auch gut
verwenden.
Als Fallbeispiele zur Analyse, zum ethischen Diskutieren, zum Gucken, was ist Humor und Humortyp, weil die sind nun mal unterschiedlich und wie geht man damit gut um. Schreibt uns, dann bekommt ihr die guten Exemplare.
Ganz genau, ja. Ja, und nicht nur, genau, Pflegepädagogen auf jeden Fall, meldet euch gerne, ansonsten könnt ihr die Bücher aber auch selber erstehen, ne? Ist mittlerweile überall zu kaufen, beziehungsweise wir können euch da Links reinsetzen in unsere Shownotes, wo es die zu erstehen gibt, und die kann man dann wirklich gut nutzen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Humor in der Pflege immer noch wenig Platz einnimmt zum Thema Unterricht. Also es wird immer also beiläufig mitgemacht, so wirklich einen festen Punkt oder einen festen curricularen Ansatz gibt es da nicht. Aber man sollte es definitiv mit einbeziehen, weil es halt therapeutisch ja auch sein kann, ne?
Genau, absolut.
Ja. Wollen wir in die Zusammenfassung gehen? Weil jetzt haben wir drei Geschichten gehört zum Thema Humor. Dann können wir in die Analyse starten, oder?
Absolut. Mhm. Wir haben ja den Kompetenzbereich 1 als erstes. Und zwar unsere Pflegeprozess und unsere Pflegediagnosen und Informationssammlung. Und da haben wir, glaube ich, ganz viel schon gehört. Nämlich, dass wir eine Humoranamnese machen müssen. Mhm. Auch zu solchen Fallbeispielen, wie wir sie jetzt gehört haben, weil man hätte bei unserer Funny Story ja auch nicht wissen können, ob der Herr Müller da so lustig findet, wenn man darüber lacht, wie seine Frau so früher war und dass man so sein soll wie seine Frau. Hätte auch schief gehen können, dass der noch wütender auf einem ist, wenn man darüber lacht. Also genauso die anderen Geschichten mit der Zahnprothese. Das war, also wenn man vorher keine Humoranalyse macht und dann drüber lacht, hätte man ja auch Scham auslösen können.
Oder Ekel.
Sich angegriffen fühlen oder ähnliches. Und die letzte Geschichte war ja schon so, dass nicht direkt ein Patient involviert war. Doch, die Patientin hat ja gelebt. Die war ja nur einfach rausgeschoben aus dem Bett. Aber das war ja dann so, dass man die hinterher vielleicht in der Übergabe erzählt hat. So dass man auch aufpassen muss, welche Humorsachen man und Witze man macht vor Patienten. Und muss deswegen auch gut rausfinden, wie man gemeinsam miteinander lachen kann.
Na, ich glaube, die Patientin hat auch immer was zu erzählen. Ich habe mal im Krankenhaus in einem Mehrzweckraum übernachtet. Das ist ja auch spannend, ne, wenn man das als Patient so tut oder so miterlebt, was da so passiert.
Ja, meinst du von der letzten Geschichte?
Ja, klar. Also wenn ich die Patientin wäre, die jetzt hier in der Umkleide übernachtet, das erzählt man so sein Leben lang, glaube ich, ne? Ich war wegen meiner Mandelentzündung da und dann habe ich da in der Umkleide übernachtet oder so. Weiß ich nicht. Ist auch lustig. Genau. Und was man halt gut machen kann, das können wir aber auch im Kompetenzbereich 5 nachher erwähnen, wissenschaftliches Pflegemodell Erwin Böhm. Erwin Böhm arbeitet sehr nach dem psychobiografischen Modell, und Psychobiografie ist ja auch ganz eng verknüpft mit der Humoranamnese, und er hat ja dann auch so 7 verschiedene Typen, wo er Menschen mit Demenz einordnet, Und da
machen
ist
wir auch,
das bitte?
Ja, am Ende. Machen wir am Ende.
Ja, dann erzähle ich am Ende weiter. Gut, in Ordnung.
Das ist die Pflegewissenschaft. Kompetenzbereich 1. Wir haben in der Informationssammlung mal Humoranamnese gemacht und wir merken ja auch durch Sympathie und Antipathie, ob man zusammen lachen kann. Und deswegen habe ich hier so Pflegediagnosen, die im Vordergrund stehen, wie Nähe und Distanz, Macht und Hierarchie, auch Überforderung und Rollenkonflikt, so dass man der mal zwei verschiedene Rollen als professionelle Pflegefachkraft sowie die Pflegeempfängerin haben ja nun mal eine unterschiedliche Hierarchie und eine andere Rolle. Und auch dieses Ehepaar, die haben ja auch eine bestimmte Rolle miteinander. Offensichtlich hat die Frau hier das Sagen aus dem Fallbeispiel, weil sie hat ja klar gesagt, es sind nicht ihre Zähne und die dann quasi dem Ehemann in den Mund gesteckt, sagt auch viel über die Rollen dieses Ehepaars aus. Martin, was fällt dir noch so ein zum Pflege- und Pflegeanamnese?
Ja, da muss ich ja gestehen, dadurch, dass ich ja schon relativ lange aus der Praxis raus bin und damit ja nicht mehr so ganz dicht an der Pflegedokumentation dran bin, fällt mir das tatsächlich an dieser Stelle etwas schwierig. Ja, ja.
Punkt. Aber du gehst mit, dass die Pflegeprobleme, wenn ich über Humor rede, ja, die ich ja schreiben würde in einer Pflegeplanung, eher ja schon die Emotionen sind, wie zum ja Beispiel Angst und Scham und so.
Ja, natürlich, ja, ja, na, absolut. Das ist, ja, Bereich emotional zu Hause.
Genau, gut, beraten, Kommunikation und Beratung wäre ja jetzt der zweite Kompetenzbereich.
Genau, da würde ich entschuldige, das wäre aber auch das A wie EDL oder ATL, in dem man dann Humor verorten könnte, ne?
Genau. Beim Sinnfinden würdest du das doch bestimmt verorten, oder?
Man kann es bei Sinnfinden reinpacken, aber auch soziale Beziehungen oder Bereiche des Lebens. Ich finde aber auch, es passt in die Kommunikation, weil Humor ist ja mimisch, gestisch oder eben auch also verbal sozusagen. Und da
ist ja auch ein Türöffner, wenn man zusammen lacht, ist man sich sympathisch.
Genau, also es gehört, man kann es in unterschiedliche Bereiche packen, finde ich. Und Kommunikation passt es auf jeden Fall rein. Und da fällt mir ganz spontan Schulz von Thun ein. Das Vier-Ohren-Modell, wir haben ja vorhin schon mehrfach darüber geredet, was nicht jeder lustig finden könnte und dass wir ganz unterschiedliche Biografien oder Humorbiografien mitbringen. Da dann eben wirklich gucken müssen, hey, wie nähert man sich an? Hat man da den gleichen Humor oder eben nicht? Und das kann mit dem Schulz-von-Thun-Modell, glaube ich, ganz gut gemacht werden, weil man ja auf unterschiedlichen Öhrchen hört.
Aber auch, dass man mit Patienten drüber redet, da sind wir ja wieder dabei, dass ich ja diese Anamnese vielleicht mal erweitern sollte. Auch hier Therapeuten, Patientenbeziehung, / Pflegefachkraft und Bewohnerbeziehung ja auch fördern kann, indem ich eine richtige Biografiearbeit mache und mich mal hinsetze und ganz detailliert drüber spreche und dazu auch berate, dass die Beziehungsförderung ja auch durch unterschiedliche Lachmomente gefördert wird und ja auch ein freudigerer Alltag entsteht. Und da kann man auch Angehörige zu beraten, schon nochmal andere Beschäftigungen zu wählen. Man kann ja auch nicht nur spazieren gehen, sondern vielleicht in den Zirkus zur nächsten Comedy-Show und die auch mal woanders hinführen, damit die neue Impulse bekommen und man nicht immer nur Eis essen geht, Kuchen isst und spazieren geht.
Ich wollte auch gerade ergänzen, also gerade die Angehörigenarbeit finde ich da als sehr, 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 sehr wertvoll. Also gerade wenn die Bewohner oder die Patienten sich ja selbst nicht mehr so wirklich einbringen können und auch berichten können von ihrem Humor aus der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, die Einbeziehung der Angehörigen.
Absolut. Also ich kann das auch selber noch aus eigener Erfahrung. Mein Opa war gerade sehr, sehr krank und der hat auch einen sehr eigenen Humor und der hat auch mitunter immer die Zunge rausgesteckt oder seiner Ehefrau die Zunge rausgesteckt, wenn er irgendwie was...
Ja, das bist du. Das hast du übernommen. Aber so
was. Aber wie?
Ja, ja.
Er macht das sehr oft. Weil ja, er macht auch wirklich immer so... Und sieht ja jetzt keiner, aber ich habe es gerade gemacht und in verschiedenen Positionen habe ich die Zunge rausgesteckt. Und der hatte dann so was Keckes und hatte auch immer so was, so einen sehr spitzen Humor und den kann man auch verkehrt verstehen, so. Gerade wenn dann so ein älterer Herr über 80 einem so keck die Zunge rausstreckt, dann denkt man sich so, hä? Was soll mir das jetzt sagen? Also muss man dann auch erstmal wissen.
Ja. Ja,
zum Humor gehört.
Ja, ich bin auch, mein Opa hat ganz viele Kindergeschichten damals selber erfunden. Also der hat richtig Kindermärchen erfunden und da gab es dann auch die Geschichte von der Annette aus der Mülltonne und solche Sachen.
Entschuldigung!
Und, ja, Also wirklich ganz lustige Sachen. Ich bin mit Herricht und Preil aufgewachsen aus der DDR. Ich erinnere mich sogar noch an eine Schallplatte, die ich rauf und runter gehört habe als Kind. Ich werde demnächst mal oder heute Abend vielleicht nochmal reinhören, ob ich das immer noch lustig finde. Das finde ich jetzt gerade total spannend. Dann im späteren Leben erst zu Loriot gekommen. Und Loriot finde ich nicht immer witzig, aber manchmal. Der hat... Also ich finde bestimmte Witze total lustig und manche aber auch nicht. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch, also was ich nicht so mag, ist die Männer-Frauen-Humor. Wenn man sich über Frauen kontinuierlich lustig macht oder über Männer irgendwie kontinuierlich macht, das mag ich irgendwie nicht mehr. Das hängt mir zum Hals raus, finde ich irgendwie langweilig mittlerweile auch. Also das muss ein bisschen mehr Tiefe haben oder so. Ja.
Also ich finde es ja auch beeindruckend. Ja, na, ich wollte gerade sagen, ich finde das ja auch beeindruckend, wie sich der Humor so über die Generation und auch über das letzte Jahrhundert ja auch, wie stark der sich verändert hat. Ne? Also das ist ja die Christel aus den Büchern, die polarisiert ja auch sehr und die hat ja, das wird auch im ersten Buch und der ersten Geschichte sehr deutlich, da auch einen sehr eigenen Humor, der auch sexuell geprägt und orientiert ist. Und also ich finde auch gerade so für die Pädagogen, ich habe auch eine Rezension zum Beispiel bei einem meiner Bücher dabei, wo das bei den Pädagogen, ohne jetzt einen Vorwurf da herauszuverstehen, das auch sehr kritisch gesehen hat, dass ich diese Geschichte so aufgegriffen habe, weil das in Anführungsstrichen ja auch ein Stück weit ein sexueller Übergriff gegenüber diesen jungen Auszubildenden gewesen ist, der ich ja gewesen bin. Aber ich finde, das ist einfach auch, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her, das liegt ja über 20 Jahre zurück und ist einfach auch ein Zeugnis dessen, wie sehr sich die Pflege einfach weiterentwickelt hat. Und ich finde, das ist einfach auch, was man aus diesem Buch auch unbedingt als Erkenntnis mit gewinnen muss, dass man heute mit diesen Situationen halt ganz einfach und auch viel, viel professioneller einfach umgeht, als es damals der Fall gewesen ist. Ne?
Aber das macht es doch so interessant. Ich finde die Geschichte auch gut, um es wirklich zu thematisieren. Ja. Was sind denn sexuelle Übergriffe? Weil das ist doch auch kein Ausbildungsinhalt, der in den 3 Jahren...
Ja, wenig. Es gibt schon was, aber sehr wenig. Und wenn man jetzt die Geschichte liest, also wir teasern nochmal, also holt euch das Buch, ne? Ist wirklich eine interessante Geschichte. Also mir ging es da ähnlich, als ich die gelesen habe und dachte auch so, krass, dass die so drin ist, ne? Und dann denke ich aber auch so, ja, Moment mal, aber man kann, und das hat Liane dann auch gesagt, man kann die super bearbeiten, weil genau diese Situation und diese Art von Humor, die gibt es ja noch, gerade auch ältere und Menschen.
Das erleben auch Pflegefachkräfte.
Und ja, wie geht man dann damit um? Wie geht man damit um? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir werden den alten Menschen nicht mehr ändern können mit seinem Humor, sondern wir müssen uns als neue, junge Pflegekräfte darauf irgendwie einstellen können und müssen es irgendwie handeln können, damit umzugehen. Ob wir jetzt darüber lachen oder nicht oder ob wir das persönlich nehmen oder nicht. Also man muss halt aber einen Weg finden, mit Geschichten wie denen dann umzugehen. Ne? Ja, gut. Okay, sehr gut. Wollen wir noch in den Kompetenzbereich 3 wechseln?
Ja, können wir gleich übergehen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Also ich finde, in einem Heim, Pflegeheim, ambulanten Pflegedienst müssen ja auch schon alle Berufsgruppen, die da arbeiten, vielleicht auch mitkriegen, wenn jemand einen spezielleren Humor hat, weil auch das hat man ja immer wieder, dass auch Bewohner oder Bewohnerinnen gibt, die Grenzen überschreiten, wenn wir schon bei dem Thema sind und anderen Humor haben und damit nicht jeder umgehen kann, dass man schon auch irgendwie festhalten sollte in der Pflegedokumentation, wenn der grenzüberschreitend ist. Und aber auch, dass man gut auch damit arbeiten kann in Fallbesprechungen mit den quasi Personen, die da arbeiten, also die Betreuungskräfte dann auch wissen, wie man vielleicht eher dann damit arbeitet, wenn man weiß, welchen Humor und welche Sachen die geliebt haben in der Betreuung oder auch, dass die Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten gut auch wissen über die Biografie des jeweiligen. Und von dem her ist es ja dann auch intraprofessionell und interprofessionell auch mal über den Humor zu sprechen. Das wird auch viel zu selten gemacht. Also eigentlich redet man immer nur so problemorientiert, der hat das und das und das und das müssen wir bearbeiten und gar nicht über diesen schönen Lösungsansatz, weil Lachen kann ja wirklich heilen.
Da möchte ich noch ein Beispiel aus der Praxis kurz einbringen, weil du es gerade sagtest, ne, in der Praxis wird ja so oft ja auch über Probleme gesprochen. Also das haben wir bei uns mal nicht angeordnet, beziehungsweise so gemeinsam definiert, dass wir wirklich bewusst uns lustige und auch schöne Sachen heraussuchen und auch darüber Fallbesprechungen machen, um einfach dieses Positive in den Fokus zu rücken und halt nicht immer nur dieses Problemorientierte im Fokus zu haben.
Genau, Mann.
Und das kam auch wirklich gut an und hat sich auch durchgesetzt.
Wunderbar.
Genau, und wenn wir aber interdisziplinär sind, finde ich, sollten wir nochmal die Pädiatrie mit erwähnen. Da bin ich ja jetzt schon fachfremd, aber ich erlebe das im Freundeskreis ganz häufig. Wenn man mit Humor und mit Kindern arbeiten möchte, muss man wirklich, glaube ich, nochmal gut geschult sein, weil Kinder ja Humor teilweise nicht verstehen, also vor allem nicht Sarkasmus oder Ironie. Und Kinder haben ja eine ganz andere Auffassung von, was ist lustig. Und wenn wir Kinder pflegen, also in der Kinderpflege tätig sind, dann brauchen wir, glaube ich, da nochmal eine ganz besondere Sensibilisierung für, weil Kinder kann man gut mit Humor gewinnen, aber es muss dann eben auch der passende sein, ja, eben dann eben adressatengerecht sozusagen umgesetzt werden, ne? Und ich, man muss da, glaube ich, sehr viel eher in das körperliche Mimische gehen oder dem Kind eben auch den Freiraum lassen. Aber man kennt das ja ganz häufig, man will lustig sein, das Kind findet es aber gar nicht lustig und dann ist der, kommt keine Vertrauensbasis da so drauf, ne? Also ich denke mal, wenn man Fortbildungen zu Humor in der Pflege macht, und die gibt es ja, sollte auf jeden Fall der pädiatrische Teil da auch nochmal mitgeschult werden.
Gut, dass du es sagst. Ich war ja gerade auf dem Hauptstadtkongress und da war ja auch wieder die Clowns. In den Kinderkliniken hat einen Riesenstand und die bieten noch Schulungen an dafür. Mhm. Die sagen auch wirklich, wie du sagst, Gestik und Mimik, fast schon Pantomime, gerade bis zu einem Alter, bis zu 10 kann man das so machen, dass man auch mit Tieren und Stofftieren oder Theater mit Tieren oder Zirkusähnliche Sachen macht, die die gut verstehen und gut verarbeiten können, weil, wie gesagt, Sarkasmus oder Ironie oder die Doppeldeutigkeit verstehen sie ja eben nicht. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele, wie da gab es ja auch so ein Bild mit Delfinen drauf.
Ach ja,
und
das.
Man sieht in der Wahrnehmung ein Paar.
Sieht immer die Delfine.
Und Kinder sehen immer nur Delfine, weil sie gar nicht wissen, was Sex ist, ja. Und die sehen die Delfine und Erwachsene sehen die Delfine nicht. Also es ist wieder sinnbildlich dafür.
Ich sehe trotzdem die Delfine, ich weiß nicht warum. Also. Wir können ja den Link zu dem Bild mal in die Shownotes packen, dann könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr seht. Zuerst die Delfine oder das Liebespaar. Genau.
Ja,
also Kinder sind nochmal besonders, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ich habe ja so eine Humorfortbildung noch nie gemacht. Ich bin immer am Überlegen, ob ich es mal mache. Das wäre dann natürlich Humor in der Pädagogik und nicht Humor in der Pflege. Ich glaube, man muss da aber auch eine gute Fortbildung erwischen. Weil, wie man halt einen Humor machen möchte, ne, das ist halt die Schwierigkeit. Also ich glaube, für den Dozenten oder der das anbietet, ist das richtig anstrengend.
Nicht umsonst funktioniert das Konzept LOL ja so gut, weil so viele verschiedene Komiker eingeladen werden. Und wenn man das anguckt, ja eigentlich für jeden Humor was dabei ist, weil sie ja mit Absichteten mixen. Und
ich habe das noch nie gesehen, ja. Ich kenne nur diese zwei Lieder, die jetzt so abgefeiert werden. Die da irgendwie gesungen worden sind von oh Gott, wie heißt er denn hier? Sebastian und Anke Engeldre. Pastewka, genau. Und dann genau. Die andere blonde Martina irgendwas.
Martina Hill, genau.
Okay, genau. Und die kenne ich nur
Ja, am Fenster hängt die Gardine und so.
Ja, das kenne ich so aus kurzen Instagram-Videos, aber ich habe es noch nie gesehen, was es das wirklich ist tatsächlich, ja.
Ich glaube, bei dem Humor in der Pädiatrie, meine Tochter ist ja Kinderkrankenschwester, die eine, und die andere ist Altenpflegerin. Und ich glaube, wichtig ist, einfach auch Mut zu haben, einfach auch wieder ein Stück weit das Kind in sich rauszulassen. Mhm. Und meine Töchter sind ja, nun, wie vorhin schon gesagt, ja noch recht jung. Und die eine macht sich da auch überhaupt keinen Kopf, wie sie dann wahrgenommen wird, gegebenenfalls auch von den Eltern, die dann ja auch die Kinder begleiten, und lässt dann einfach das Kind in sich heraus. Und das können ja noch recht junge Menschen relativ einfach, ne? Und davon kann man dann ja auch einander lernen. Und ich glaube aber, das ist einfach auch das Wichtigste, den Mut wieder zu haben und nicht so sich von diesen Korsetts der Gesellschaft da dann auch einschränken zu lassen. Ne? Das ist, glaube ich, für die Kinder auch in den Kinderkliniken dann auch ganz, ganz wichtig, dass man die Pflegekräfte machen lässt.
Ja, also das ist bei mir das gleiche in der Altenpflege. Ich bin da auch morgens um 6 mit meiner demenzerkrankten Frau Strucker, die ihr aus dem Fall Alzheimer oder Demenz kennt, Lieder schmetternd über den Wohnbereich gegangen und da haben wir gesungen und ich war 25, 26 und ich dachte mir, oh, das ist mir doch egal. Also wenn ich jetzt mit ihr singe, ist mein Tag heute schöner, weil die glücklicher ist und macht mir meine Arbeit leichter. Das war mir jetzt wurscht, ob ich da komisch angeguckt worden bin oder nicht. Also, was ich da morgens hier mit ein Schiff wird kommen und irgendwann auch gesungen habe, wo ich so denke, oh, jetzt würde ich in der Öffentlichkeit nie tun. Also, da bin ich auch in die professionelle Pflegerolle geschlüpft. Ohne, also, man würde mich draußen niemals schlagersingend antreffen. Auf gar keinen Fall. Aber das mache ich in meiner professionellen Pflegerolle.
Ah, gut, dass wir das noch erwähnt haben. Kinder ist ja wirklich auch nochmal wichtig in der Generalistik, deswegen fand ich sehr gut, dass du das erwähnt hast. Und ich kann nicht nachfühlen, ich war mal Betreuerin im Ferienlager, damals im Ferienlager. Und fand ich sehr schön, immer dann die Wochen und das eigene Kind rauszuholen und sich mit, naja.
Ja, es passt aber zu dir.
Wir haben auch die Eisbacke-Challenge gemacht oder Flachbacke-Challenge mit Kindern und dann fiel mir hinterher ein, dass ich gelernt viel Kinderspucke im Gesicht habe. Weil wir das miteinander gespielt haben. Ja, also es war total toll und ich glaube, ich wäre auch gerne in die Kinderkrankenpflege gegangen. Ging bloß damals nicht so leicht. Heutzutage ist ja schon noch ein bisschen offener, wenn man die Großkrankenpflege macht. Da mittlerweile wird ja da gar nicht mehr, oder früher schon, also für den letzten 5 Jahren wird ja eh nicht mehr so wirklich geguckt, weil der Personalmangel ist und man macht ja dann immer noch spezielle pädiatrische Weiterbildung. Gut, interprofessionell sind wir fertig, rechtlich.
Ja, rechtlich haben wir schon drüber gesprochen. Also wenn wir jetzt richtig hardcore einsteigen könnten, kann ein Humor oder ein Witz ja auch eine Straftat sein. Also zum Beispiel einen Polizisten darfst du nicht duzen oder den Vogel zeigen. Selbst wenn du es humorvoll meinst, da hast du aber ganz schnell eine Geldstrafe an der Backe. Und genau das Gleiche könnte es auch mit anderen humorvollen Äußerungen sein, wenn man denkt, man ist jetzt humorvoll und man könnte dann aber auch tatsächlich verklagt werden wegen Beleidigung. Ja, sowas in der Richtung.
Eine Belästigung, radikale Äußerungen, all das ist ja ein Graubereich, wo man nur vertagt werden kann.
Richtig.
Sollte man schon vorsichtig sein.
Und ich eine Komikerin aus Österreich, Lydia, ich habe ihren Namen vergessen, die steht ja auch gerade in diesem Beschuss, rechtsradikal Humor losgelassen zu haben, weil sie häufig jüdische Mitmenschen irgendwie, also ich kenne nicht wirklich die Geschichte dahinter, ich weiß nur, dass sie sich gerade unter Beschuss sieht, weil sie rechtsradikale Äußerungen getätigt haben soll. Aber das Publikum lachte wohl trotzdem.
Ja, also Humor darf ja viel, das wird unter Komikern selber ja auch ständig diskutiert, wie weit darf man gehen und darf man Witze über Schwangerschaftsabbruch oder sonstige machen. Solange jemand lacht, ist es in Ordnung, so nach dem Motto. Also da gibt es natürlich auch Grenzen. Bei uns in der Pflege ist ja immer die Beziehungsarbeit. So. Und wenn ich denjenigen verletze in der Beziehung und ich überschreite eine Grenze, weil ich habe ja auch eine höhere Machtposition, da sind wir wieder bei Machthierarchie, dann ist es natürlich durchaus auch das Recht. Und es gibt natürlich dann hier immer Patientenvertreter, es wird eine Beschwerdestelle geben. Und auch das sollte ethisch in Fallbesprechungen besprochen werden, wenn Patient zu weit geht. Genauso wie wenn eine Pflegekraft zu weit geht, weil das einfach totzuschweigen, dass jemand ständig so eine Witze macht mit Patienten, die vielleicht nicht angebracht sind. Und man sagt, der ist halt so und das Humor ist vielleicht dann auch nicht der richtige professionelle Umgang. Und da sollte man auch ins Qualitätsmanagement gehen und eine Beschwerdestelle haben. Und natürlich haben wir Datenschutz und Dokumentationspflicht. Das heißt, im Datenschutz darf ich natürlich auch nicht rumrennen und sagen, Herr Müller hat das und das gemacht und das überall rumerzählen. Wir anonymisieren ja auch all unsere Fälle so, so streng mit anderen Kontexten, mit anderen Pflegesettings, mit anderem Alter, mit anderem Geschlecht und anderen Namen, dass sie nicht zurückzuführen sind, weil wir nun mal auch einen Datenschutz haben und eine Dokumentationspflicht genauso. Das heißt, wenn Äußerungen gemacht werden, die vielleicht Richtung Gewalt, sexualisierter Gewalt, ethisch fragwürdig sind, sollte ich das vielleicht auch dokumentieren, egal von welcher Seite das sind. Und ich sollte hier auch immer gucken, dass ich nicht straffällig werde. Genau. Gut, dann kommen wir wieder zum Positiven.
Ich wollte noch Martin fragen, ob er vielleicht Erfahrungen jetzt damit gemacht hat. Er hat ja schon mal von einer Kritik erzählt, aber ob noch irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht worden sind oder ob du auch mal Negativ-Humor-Erfahrungen gemacht hast. Du bist ja schon eher im positiven Bereich unterwegs, was ich auch super finde, aber vielleicht könnten wir da noch mal...
Ja, genau, also ich wollte also gerade ja den Auszubildenden, die sich ja du gerade auf den Weg in der Pflege machen, noch mit auf den Weg geben, wenn sie denn doch mal davon betroffen sind, dass sie... Angehörigen ausgesetzt sind oder auch externen Prüfern, von welcher Prüfbehörde auch immer, die meinen, ihren Humor einfach auch falsch anzuwenden, dort einfach auch den Mut zu besitzen, dagegen anzugehen. Also ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, dass jemand von der externen Prüfbehörde im Rahmen seines Prüfauftrages also wirklich böse Witze auch gemacht hat, auch unter der Gürtellinie und dann auch immer wieder fokussiert auf eine Gruppe unserer Angestellten, wo wir einfach dann auch gesagt haben, das ist halt nicht unser Humor, den teilen wir nicht und da muss man einfach auch Grenzen aufweisen. Und dann sind wir auch den offiziellen Weg gegangen. Und das hat am Ende auch wirklich was gebracht. Und diesen Mut besitzen aber leider wenige, auch wenige Einrichtungsträger, weil sie einfach Angst haben, dass sie anschließend benachteiligt werden in Form von schlechteren Prüfergebnissen und so weiter. Kann ich aber nur sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Das wird alles vollkommen neutral bewertet und das eine hat keinen Einfluss auf das andere. Also wenn mal so eine Situation ist, habt Mut und sprecht es an und zeigt eure Grenzen auf.
Schönes Endwort. Gut, positiv. Kommen wir noch zum Ende der Pflegewissenschaft. Also, pflegewissenschaftlich haben wir ja schon gesagt, im Assessment sollte man auf alle Fälle mal eine Humoranalyse einfließen lassen in die Biografiearbeit. Und deswegen übergebe ich jetzt unser Wort an Annette, die ganz viel Ahnung hat von dem Pflegemodell. Ne?
Ja, ganz genau. Und zwar passt das da auch super rein, weil Erwin Böhm hat tatsächlich auch eine eigene Humoranamnese mit dabei in seinem psychobiografischen Modell. Und bei Erwin Böhm hat man so Erreichbarkeitsstufen. Also ich hole mal kurz aus. Erwin Böhm, ne, ist ein männlicher Pflegeforscher, männlicher Pflegewissenschaftler, den einer der wenigen, weil wir haben eigentlich nur Frauen bei uns in der Pflege, die da geforscht haben. Also haben wir hier mal den Minderheitsfaktor sozusagen als Mann. Und der hat ein psychobiografisches Modell entwickelt für die Psychiatrie und speziell für Demenzerkrankte. Psychobiografisch. Einmal arbeitet er sehr nach der Idee von Sigmund Freud, aber er arbeitet eben auch sehr nach dem biografischen Bereich, also so ein Mischbereich sozusagen. Ne? Und die Ziele seines Modells sind es halt Wiederbelebung der Altersseele, also dass die wiederbelebt werden. Ne? Und da setzt er halt an in unterschiedlichsten Varianten. Ein ganz wichtiger Spruch zum Beispiel ist von ihm auch, fliegt mit den Händen in den Hosentaschen. So dass wirklich der Mensch auch viel selbstständig noch sein kann und darf und dass da nicht so viel abgenommen wird. Und es geht halt ganz viel um die Biografiearbeit. Und er hat eben sozusagen Erreichbarkeitsstufen, wo er Menschen mit Demenz so einordnet. In welcher Erreichbarkeitsstufe sind die? Das ist ein eigenes Assessment, das man bearbeiten muss. Und er hat dann auch ein eigenes Assessment für die Biografiearbeit, die richtig viele Fragen beinhaltet. Man muss nicht alle Fragen durchgehen, aber es sind sehr, sehr viele Fragen dabei, auch vor allem zum Thema Humor, groß geworden sein, Kindheitserinnerungen. Also nicht das, was man sonst typisch in den ganzen Biografiebögen liest, sondern er hat einen richtig tollen Katalog dafür vorbereitet. Und wenn wir in die Erreichbarkeitsstufen gucken, Stufe 2 ist nämlich auch der Mutterwitz. Und diese Mutterwitzstufe oder ja Erreichbarkeitsstufe, die ist sozusagen auf Menschen mit Demenz angepasst. Das sind Menschen, die wissen, dass sie mittlerweile mit ihnen was nicht stimmt, also wo man merkt, die Fassade bröckelt, aber die nutzen dann sozusagen ihren Humor, das zu überdecken sozusagen. Also die sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, dann kommen halt mal so ein paar Sprichwörter, einfach werden so rausgekloppt oder also die arbeiten sozusagen mit Humor an ihrer Vergesslichkeit. Und da kann man wirklich gut ansetzen und auch weiterhin Humor nutzen, um Menschen mit Demenz in dieser Stufe zu begleiten. Und in dieser Stufe spricht man noch von der aktivierenden Pflege und nicht von der reaktivierenden Pflege. Also hier muss man nur aktivieren und denjenigen nicht reaktivieren, also richtig wiederbeleben sozusagen, weil derjenige noch selbst sehr viele Ressourcen mit sich bringt. Also Erwin Böhm passt hier perfekt eigentlich mit hinein. Mir fällt sonst eigentlich nur noch Hildegard Peplau ein, die die Beziehungsgestaltung in der Pflege so ein bisschen steuert. Beziehungsgestaltung ist ja auch ein Modell.
Aber auch der andere Mann, Herr Friedemann, mit der familienorientierten und sozialorientierten Pflegemodell, was ja auch vorwiegend natürlich für pflegende Angehörige und für Kinder schaffen ja. wurde oder auch für Pädiatriefälle hergezogen wird, weil die Sozialanamnese und das Familiengefüge ja mit seinen besonderen Rollen ja auch eine große Rolle dabei spielt, wie man mit Humor umgeht.
Genau, und Peplau ist halt Beziehungsgestaltung, und Beziehungsgestaltung beinhaltet ja auch Humor. Den erwähnt sie nicht speziell in ihrem Pflegemodell, aber das macht eigentlich Sinn, was man es da verortet. Also das wären so drei Pflegemodelle, die einem einfallen oder mir einfallen. Ansonsten gibt es ja kein wissenschaftliches Standardwerk zum Thema Assessment und Humor, außer man spricht von Böhm, der hat welche tatsächlich dabei, Assessments. Und
es gibt keinen Expertenstandard dafür, aber es gibt eine Handreichung von dem zentralen Netzwerk für Qualitätssicherung eher zum Thema Gewalt, weil da wird zum Beispiel gibt es ein extra Kapitel zum Humor, der ja auch Gewalt sein kann. Du kannst ja verbal Gewalt äußern.
Ja.
Und da wird es minimal mit erwähnt, ansonsten gibt es jetzt keine großartigen Standards oder Expertenstandards, die jetzt darauf eingehen.
Genau. Außer der Herr Kaiser, der Martin, setzt sich da nochmal für ein und der ist ja ehemaliger Pflegedienstleiter, jetzt Heimleiter und könnte ja was entwickeln, wenn er möchte. und das der Hochschule Osnabrück zur Verfügung stellen, ob die vielleicht was machen, weil es gibt ja schon Beziehungsgestaltung für Demenz, den gibt es
halt
ja im Standard. Und da wird das auch in Mühe erwähnt, aber nur in Mühe tatsächlich. Ja.
Also sehr Mühe. Also es sind drei Halbsätze, die da mit drin sind.
Ja.
Nicht richtig thematisiert. Ja, und es gibt auch nur vereinzelte Studien. Ich war sehr froh, dass ich wirklich durch Zufall diese Studie gesehen habe. Die Fachzeitschrift von der Pflegewissenschaft war halt nämlich auch vom Kongress mit dem MOPS. Da waren die nämlich auch mit dem Stand, weil ja auch immer noch sehr unterthematisiert ist, dass Pflegewissenschaft in Deutschland mal ein bisschen Aufschwung bekommt. In der neuen Ausbildung ist sie ja sehr groß mit drin, besser als in allen Ausbildungen der Pflege zuvor. Und dann dachte ich, ach kick, eine Studie zu Humor in der Pflege.
Mensch. Sehr gut, sehr gut. Ja, können wir ja mit verlinken auf jeden Fall. Genau, ja. Jetzt sind wir auch schon langsam am Ende unserer Folge und auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Martin, dass du uns da bereichert hast.
Ja, sehr gerne.
Genau, wir überlassen dir auch gleich nochmal ein Schlusswort, wenn du willst. Und wir können nochmal darauf hinweisen, wir haben zwei Bücher zu verlosen. Wir packen aber auch alle Bücher, Links sozusagen in unsere Shownotes, sodass ihr mal selber reinschnuppern könnt. Gerade auch an die Pflegepädagogen, man kann die Geschichten wirklich super für den Unterricht nutzen. Absolut. Und sie entweder humorvoll besprechen, ethisch besprechen oder auch mal hinterfragend besprechen, weil das sind ja gesammelte Werke aus unterschiedlichen...
Echte Geschichten.
Genau, aus unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Ansätzen. Und das macht hier definitiv Sinn, das immer zu diskutieren und ja oder zur Diskussion zu stellen. Genau.
Soll ich noch zusammenfassen, bevor wir das letzte Wort an Martin übernehmen?
Ja, gerne.
Ich muss ja mal zusammenfassen.
Ja, musst du.
Also. Die Zusammenfassung. Wir hatten drei verschiedene Geschichten. Einmal unsere, dann zwei natürlich von unserem wunderbaren Gast Martin Kaiser für seine tolle Arbeit und seine Bücher, die vielseitig genutzt werden können. Und zwar haben wir in der Analyse, der Fallanalyse, falls so ein Fall in der mündlichen Prüfung rankommt, der ein bisschen ethisch fragwürdiger ist, gibt's ja auch, gesagt, dass wir im Pflegeprozess auf alle Fälle eine ausführlichere Anamnese machen können. Da hat Annette schon eingestiegen mit dem Assessment nach Böhm und dem Modell nach Böhm, dass man eine Humoranalyse machen muss, um auch wirklich die Ressourcen hier der Beziehungsarbeit genau herauszukristallisieren. Und wir haben gesagt, dass im Pflegeprozess hier die Pflegeprobleme ja vorrangig emotionale sind. Wie Ekel, Scham, wie Angst, Überforderung, Macht und Hierarchie, Nähe und Distanz. Also wir sehr viele emotionale Pflegephänomene oder Pflegediagnosen haben, die wir bearbeiten müssen und die wir in eine Pflegeplanung schreiben würden, wenn wir mit Humor arbeiten wollen als pflegerische Maßnahme. Und dann würden wir ja auch als Maßnahmen in den kommunikativen und beratenden Aspekt gehen und auch mit den Angehörigen arbeiten, diese beraten und gucken, welche Zusatzinformationen sie uns geben können, wenn dann auch der Patient oder die Patientin, Bewohnerin, Bewohner das nicht mehr geben kann. Und auch mit humorvollen Geschichten arbeiten in der Beschäftigung oder Betreuung der Patienten als Maßnahmen, um hier Ängste zu nehmen und Lachen zu fördern, weil es ja heilende Wirksamkeit hat. Und haben dann gesagt, auch interprofessionell sollte man solche Sachen in der Fallbesprechung besprechen. Da hat Martin von einem wunderschönen Real-Life-Beispiel erzählt, dass das wirklich so gemacht wird und sehr viel Positives bringt, auch positive Fälle zu besprechen und Humor zu thematisieren. In Fallbesprechungen und haben dann gesagt, rechtlich sind wir da schon im Graubereich und wir haben hier auch echt viel, was Datenschutz und Dokumentationspflicht ist, zu beachten. Und wenn Grenzen überschritten werden, sind wir auch im Strafrecht, sowie auch im Zivilrecht, weil kann auch jemand Schmerzensgeld einklagen, wenn er sich angegriffen fühlt und dass man da auch schon vorsichtig sein muss und ethisch mit der Würde des Menschen immer vereinbar sein sollte. Wenn man, könnte man das Grundgesetz noch mit dazu nehmen. Und sind dann rüber in die Pflegewissenschaft gegangen, wo Annette nochmal sehr viel zu Erwin Böhm gesagt hat und den verschiedenen Stufen, die hier erfasst waren in der Demenz sowie den Assessment-Instrumenten, die wir hier haben in dem Konzept nach Erwin Böhm, haben weitere gesagt, nämlich Peplau und Friedmann als Pflegetheorien und Pflegemodelle haben gesagt, natürlich gibt es den Expertenstandard zur Kommunikation mit Demenz und Umgang mit Demenz, der aber nur Minimalhumor gibt und haben gesagt, es gibt natürlich eine Handreichung zum Umgang mit Gewalt in der Pflege vom ZNQ. Zentrales Netzwerk für Qualität, was aber auch nur minimal Humor streift. Dann hatten wir einmal die neue wissenschaftliche Studie, die Karikaturen angeguckt hat von Pflegefachpersonen und Pflegesituationen, wie die selber dargestellt wird als Humor. Eine dokumentarische Bildanalyse, wissenschaftliche war das, die in der neuen Pflegefachzeitschrift veröffentlicht. Ich glaube, das war's. Kurze Zusammenfassung erreicht. Applaus. Das letzte Wort geht an Herrn Kaiser.
Ja, nun habe ich gar kein Schlusswort vorbereitet. Insofern möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken, dass ich heute bei euch sein durfte und zu diesem doch so sehr wichtigen Thema auch die Gelegenheit hatte, mitzusprechen. Möchte euch ganz ausdrücklich loben für eure Arbeit, die ihr leistet. Ich finde diese Podcast sehr, sehr wertvoll und werde ihn natürlich auch mit großer Freude teilen. Und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Zuhörer jetzt auf meine Buchreihe natürlich aufmerksam machen konnte und natürlich ganz, ganz viele potenzielle Schreiberlinge gewinnen konnte, die dann an dem einen oder anderen Buch mitwirken. Und hoffe natürlich aus dem tiefsten Herzen heraus, dass die Bücher dazu beitragen, dass ich der einen oder anderen Pflegekraft den Alltag mit den Büchern etwas mehr versüßen kann.
Ganz herzlichen Dank auch an dich nochmal, dass du dir deine Zeit, dass du dir deine rare Freizeit genommen hast, um uns hier mit uns aufzunehmen. Das ist ja nicht immer in einer Stunde gemacht, sondern es dauert auch ein bisschen länger. Also ganz lieben Dank dafür.
Absolut. Sehr viel Wertschätzung, sehr viel positive Vibes haben wir von dir bekommen zum Pflegeberuf. Mhm. Dafür möchten wir dir danken. Ja. Und mach weiter so.
Wir freuen uns auf die schönen Geschichten.
Absolut.
Ja, sehr gerne.
Okay. Ja, dann mache ich nochmal Werbung für unseren Podcast. Ne? Also wir sind ja auf Instagram vertreten, auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok, da ist Liane ganz, ganz aktiv. Folgt uns, liked uns, gibt uns Feedback. Denkt daran, der Erste gewinnt heute oder die ersten beiden gewinnen heute auch noch ein Buch und ein kleines Päckchen, wo ein paar kleine Sachen drin sind sozusagen, Überraschungssachen. Wir haben ja noch kein Merch, aber wir arbeiten müh dran, da was auf die Beine zu stellen. Und ihr findet uns unter Tatort Pflege minus oder unterstrich der Podcast und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Jo, tschö mit Ö.
Bis bald, Rian.
Tschüss.
Tatort Pflege.